Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Islam ist. Heute spreche ich zum zweiten Mal mit Meriem und Elvedin vom Muslimischen Jugendwerk über unseren gesegneten Monat Ramadan, der leider bald zu Ende geht, aber umso schöner ist es, dass wir dazu noch einen schönen Beitrag von Meriem und Elvedin hören können. Herzlich willkommen. Es gibt ja eine Überlieferung, die besagt, dass das Fasten zweimal Freude bringt. Also einmal, wenn man das Fasten brechen darf und einmal, wenn man dann vor Allah steht und für das Fasten belohnt wird. Und ich finde, das ist so motivierend, weil das trifft, also das wird, glaube ich, in keinem anderen Zusammenhang so erwähnt. Und es wird ja auch gesagt, dass das Fasten, also dass ganz viele Gottesdienste und Rituale, die man als Muslim praktiziert, für einen selbst sind. Also zum Beispiel das Gebet, das reinigt ja. Mhm. Oder die Pilgerfahrt oder das Almosenspenden. Aber das Fasten ist für Allah und das zeigt irgendwie auch nochmal den Wert. Also auch wenn man tatsächlich, es gibt ja Tage, wo es sehr anstrengend ist und es dürfen ja auch tatsächlich nicht alle fasten. Also es gibt auch Leute, die explizit davon, oder Gruppen, die explizit davon ausgenommen sind, weil es auch einfach eine Anstrengung ist, die nicht jeder mitmachen kann. Und umso schöner finde ich irgendwie auch, dass man am Ende sehen kann, wie groß der Lohn dafür auch ist.
Was mir, also Meriem sagte, sie freut sich auf die letzten Tage, wenn ich dich richtig verstanden habe, Meriem. Bei mir ist das so, je näher sozusagen die letzten Tage kommen und sozusagen nach der Fastenzeit, bin ich dann erstmal irgendwie in so einer Art Vakuum, habe ich manchmal das Gefühl, weil ich dann sage, okay, jetzt ist die Fastenzeit vorbei und was jetzt irgendwie? Also es ist dann so ein, man ist irgendwie gestärkt, ja, man hat vieles vielleicht auch geschafft, man ist stolz auch auf sich, glaube ich, also so psychologisch und menschlich betrachtet, dass man das geschafft hat, das ist ja wie eine Art Prüfung. Und dann ist für mich immer so die, okay, was kommt jetzt irgendwie als nächstes? Und dann fällt mir dann wieder ein, dann ist man wieder irgendwie in seinem Alltag, mehr oder weniger. Und das ist dann immer so, also es ist immer so ein komisches Gefühl. Also ich würde es jetzt weder negativ noch positiv bezeichnen. Und vor allem, was mir halt auffällt, ist, also während der Fastenzeit ist man sehr, also man natürlich telefoniert man mit einigen Familienmitgliedern, im Zweifel besucht man die, gut, jetzt wegen Corona ist das alles etwas anders, man geht gemeinsam das Fasten brechen, dann wird man angerufen, wollt ihr heute bei uns das Fasten brechen und so weiter und so fort. Und dann irgendwie ist, was mir immer auffällt, ist, nachdem ich dann mit meinem Vater in der Moschee gewesen bin, wir dann nach Hause kommen, dann ist irgendwie gefühlt, der ganze Tag sind wir im Callcenter-Studio. Also es ist, dann ruft man jeden irgendwie an und je nach Größe der Familie, will ich nochmal betonen, hat man ja schon Cousins, hat man schon Tanten, Onkel, je nach, ne, wie viele man dann hat. Das kann dann sehr viel Zeit dann halt auch irgendwie fressen. Also und das ist vorher irgendwie nicht so, sondern es ist irgendwie so zum Ende hin, wo man dann irgendwie ganz viele anruft, je nach Einstellung zur Familie und so weiter und so fort. Also ich will damit sagen, also meine Mama ist 1 von 10 Kindern, mein Vater ist 1 von 6, dementsprechend groß ist die Familie, wenn jeder irgendwie 2, 3 Kinder hat. Bis man alle irgendwie durchtelefoniert hat, dann haben ja noch meine Eltern ja noch ihre eigenen Tanten und Onkel. Ist praktisch dann, wenn die Familienmitglieder dann irgendwo hier wohnen, aber wenn sie dann irgendwo im Ausland sind, ne, und dann man da anruft, ja.
Komm, führt das eine zum anderen. Ja, also ich glaube, was ihr beide auch erwähnt habt, um erst auf Elvedin-Punkt zurückzukommen, man befasst sich automatisch mehr mit dem Schöpfer und ich finde, in solchen Zeiten wird einem umso bewusster, dass es eigentlich nur um ihn geht und gar nicht um uns. Und ich glaube, das führt auch letzten Endes dazu, dass gewisse Sichten geklärt werden. Also, dass man sich im Zuge des Reflektierens vom eigenen Bewusstsein, aber auch mit dem Verhalten anderer Menschen einfach insofern damit beschäftigt, kein Unrecht gegen sich selbst zu begehen, aber auch nicht gegen andere und vor allem nicht gegen den Schöpfer, der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit sich selbst auferlegt hat. Und ich glaube, für uns ist es auch wichtig, gerade diese Namen und Werte zu verinnerlichen, weil das auch eine Form von Liberta ist, also barmherzig und gerecht zu sein. Und gerade in diesem Monat hat man, finde ich, die Möglichkeit, das nochmal mit bestimmten Nuancen hervorzuheben, eben durch die Spendenfreudigkeit zum Beispiel, dass man Leute einlädt, die sonst vielleicht allein sind, die vielleicht keinen Anschluss gefunden haben, dass man barmherzig gegenüber der Familie ist und die Familienbande pflegt. Und um nochmal auf Samers Punkt zurückzukommen, du hast ja den Hadith erwähnt, in dem die Belohnung sowohl im Diesseits als auch im Jenseits des Fasten erwähnt wurde. Und es ist in vielen prophetischen Dual der Fall, dass sowohl das Diesseits als auch das Jenseits erwähnt werden. Man soll also immer nach beidem streben, beides ist erstrebenswert. Aber man ist dann halt nicht nur auf diese Welt begrenzt, sondern auf das, was einen danach noch erwartet. Ne? Und ich glaube, auch dafür ist dieser Monat sehr gut, weil man dann nochmal mit einer anderen Geschmacksnote einfach merkt, okay, das Leben ist bitter süß, aber die Süße kommt tatsächlich erst am Ende, ne? So wie das Iftar am Ende des Tages kommt, am Ende des Fastentages, Eid al-Fitr auch am Ende des Ramadans kommt. Die Süße kommt immer am Ende und dafür muss man halt doch irgendwo was leisten. Selbst wenn es für einen wie nichts wirkt, also auf Essen und Trinken zu verzichten, ist für einige Menschen keine Leistung, aber sie birgt nichtsdestotrotz eben durch diese Abstinenz nochmal eine andere Genugtuung am Ende, wenn man das dann doch nochmal bewusster für sich wahrnimmt.
Ja, ich finde auch, das kann man, also irgendwie hat der Monat so eine Stimmung, die dafür sorgt, dass man das auch alles gerne macht und dass es einem auch gar nicht so schwierig vorkommt. Ja. Und die findet man auch in keinem anderen Monat. Also
ich finde auch, wenn man an anderen Tagen fastet freiwillig, ist das nicht das Gleiche, wie wenn man weiß, dass im Ramadan viele Muslime fasten.
Ja, ein Out-of-Context-Feeling.
Genau.
Ja.
Und dass der Lohn, den man bekommt, also nach unserem Verständnis, in dem Monat ja um ein Vielfaches größer ist als in den anderen Monaten. Und das macht es irgendwie alles so einfach.
Ja, das Motivationslevel steigt tatsächlich, weil man weiß, gewisse Tore sind für gewisse Wesen und Geschöpfe geschlossen. Gewisse Akte und Rituale werden mit einer höheren Intensität belohnt. Ich habe die Möglichkeit, selber von all dem Argwohn und der Wut und was auch immer man als negativ werten würde, zurückzutreten und wirklich wertungsfrei an Menschen und meine Umgebung heranzutreten und mit der einzigen Wertung meinem Schöpfer gegenüberzutreten. Also es ist wirklich eine andere Form von Spiritualität und Ambiente, die da entsteht. Das ist auf jeden Fall so.
Ja, und man nimmt sich selbst auch nicht so wichtig.
Nee,
das stimmt.
Also man hat auch gar keine Kraft dafür.
Nee, man will das aber auch wirklich nicht mehr. Irgendwann ist gut, ja.
Nee, das stimmt.
Ich meine, klar, es gibt echt Tage, die anstrengend sind. Da ist man auch gereizt und vielleicht auch angreifbar. Aber ich finde, grundsätzlich lässt man sich nicht so schnell auf Konflikte ein wie sonst. Weil man auch nicht unbedingt das Bedürfnis hat, sich sofort zu verteidigen oder in die Defensive zu gehen. Sondern man denkt sich so, ja, okay, das war jetzt nicht schön, aber in diesem Monat spare ich mir da.
Man tritt einen Schritt zurück.
Ja. Man betrachtet das auch mit einer großen Distanz. Ne? Also man sagt dann auch, okay, das bringt jetzt nichts, mich jetzt in diesem Monat darüber aufzuregen. Aber es ist, glaube ich, von Situation zu Situation sehr unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt schon Situationen, wo man sagt, nee, das kann ich jetzt nicht auf mich sitzen lassen, unabhängig des Monats. Aber es gibt wahrscheinlich auch Situationen, wo man dann auch jetzt sagt, ja, komm, jetzt ist jetzt auch mal gut. Und gehen wir mal weiter.
Genau. Ja, was du noch gesagt hast, Evelyn, was kommt danach? ich fand es, so ein paar Jahre lang habe ich immer gedacht, oh, ich will noch nicht zurück ins echte Leben. Ja. Ich möchte noch ein bisschen im Ramadan bleiben. Wenn man irgendwie doch merkt, dass der ganze Alltag kommt wieder auf, also fällt wieder auf einen zurück. Und man ist dann auch wieder mittendrin. Und man möchte sich ja auch was davon beibehalten, was man so aus dem Ramadan noch mitnimmt. Und das ist aber auch wirklich schwer, muss ich sagen. Also es wäre ja ideal, wenn es von Ramadan bis zum nächsten Ramadan anhalten würde, aber man ist ja dann direkt wieder so in Action. Und deswegen denke ich mir oft am Ende, oh, ich möchte gerne noch ein bisschen in diesem Monat bleiben.
Ja, so spiritueller Urlaub. Genau. Ja, man hat wirklich, also wenn man, ich glaube, aber das gilt grundsätzlich für Menschen, die sich vornehmen, bestimmte Zeiträume fokussierter zu nutzen und Rituale aufzubauen. Man nimmt sich Urlaub von dem, was eigentlich entgegen unserer Natur passiert. Also unser Alltag ist, glaube ich, nicht ganz so natürlich mittlerweile, wenn man sich allein den Schlafrhythmus ansieht. Man sollte ja zum Beispiel schlafen, wenn es dunkel ist, aber viele stehen auf, wenn es dunkel ist, kurz vor der Dämmerung, weil sie auf den Job müssen oder weil sie ein Kind haben oder weil sie Pipi machen müssen und nicht zur Ruhe gekommen sind, alles Mögliche. Und da hat man einfach auch nochmal so für sich selber ein Ziel vor Augen und auch einen Ablauf. Ich glaube, Abläufe und Rituale fördern auch Sicherheit. Und da muss ich sagen, finde ich aber teilweise gerade den Umgang in der Pandemie mit Ramadan problematisch, weil ich glaube, vielen Menschen eine gewisse Ritualität ohnehin entrissen wurde. Also sowas wie ein fester Anker im Alltag. Und durch Corona hat man zum Beispiel nicht mehr die Möglichkeit, die Art und Weise von Zusammenkünften zu organisieren, die man gewohnt ist. Mhm. Und ich glaube, das ist aber gerade für viele Menschen wichtig, die sich wegen dieser Zeit eben auf diese Ritualität und diese Ordnung gefreut haben. Und auch irgendwo soziale Sammelpunkte damit hatten. Also nur wenn Elvedin erzählt, man knüpft Kontakte, die man so vielleicht außerhalb des Moscheen- oder Iftar-Kontextes nicht hatte, oder man geht wieder auf Leute zu, die man ewig nicht gesehen hat. Das fehlt dann immer wieder. Also ich glaube, da muss man vielleicht auch, gerade weil man das letztes Jahr schon mal mit Corona erlebt hat, dieses Mal während der Corona-Zeit sich vielleicht neue Überlebensstrategien ausdenken. Also wie kann ich diese Stabilität, die ich im Ramadan normalerweise gewohnt bin und brauche, wiederherstellen? Oder wie kann ich meinem Gegenüber diese Stabilität irgendwo bieten?
Würdest du denn da bestimmte Tipps geben? Also hast du dir da schon Gedanken gemacht?
Wie du jetzt
unter den ganzen Einschränkungen Ramadan doch so, sagt man in Anführungsstrichen, normal wie möglich verbringen möchtest?
Ja, also tatsächlich ist es wirklich eine schwierige Sache. Gerade für Leute, die halt alleine sind, da denke ich immer am meisten mit gerade an Konventiten oder Leute, die gerade umgezogen sind oder die halt getrennt von ihrer Familie leben müssen. Da denke ich mir immer, okay, wie organisiert man ein Iftar, ne? Also keiner hat mehr Bock auf Virtual Meetings, was ja an sich nicht verkehrt wäre. Da habe ich mir auch echt so überlegt, so im Hinterkopf gehabt, wie machen wir das jetzt mit dem MJW, weil wir haben deutschlandweit verteilt unsere Lokalgruppen, aber in jeder Zeit oder beziehungsweise in jeder Region geht das Iftar wann anders los. Aber es wäre ja an sich zum Beispiel gar nicht so verkehrt, wenn man dann als Moscheenverband oder als Jugendwerk oder Jugendverband sowas organisiert und sich da vielleicht auch einfach mal einklingt. Ne? Ich glaube auch gerade für Leute, die aufgrund psychischer Erkrankungen dann doch normalerweise soziale Interaktion benötigen, wäre das vielleicht eine gesunde Mischung von Abstand halten, aber teilnehmen, also dass man irgendwie doch ins Gemenge gerät. Und ich habe 2-3 Freundinnen oder Bekannte eher, die würde ich dann auch regelmäßig anrufen, weil ich weiß, okay, an dem Tag sind die zum Beispiel alleine nach dem Feierabend, ich rufe mal durch und wir telefonieren beim Essen sozusagen. Also einfach, damit man so, so eine Art Gemeinschaftsgefühl zeugen kann. Also ich glaube, man kann schon irgendwo Mechanismen entwickeln, aber das bedarf halt viel Kommunikation und Planung. Und Methoden, die man vielleicht irgendwann satt ist nach einem Jahr Pandemie.
Auf jeden Fall. Also ich muss da auf jeden Fall Miriam zustimmen. Ich habe auch die Schnauze voll davon, irgendwie per Zoom zum Fastenbrechen zugeschaltet zu werden. Mhm. Also das finde ich total merkwürdig. Mhm. Also man, in diesem Monat versuche ich ohnehin wenig irgendwie auf dem Handy unterwegs zu sein oder wenig irgendwie digitale Angebote wahrzunehmen. Und wenn ich dann sowas sehe wie, ja, wir kochen gemeinsam über Zoom und also ich finde das nicht irgendwie toll, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin nicht so ein Freund davon. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass dass die digitalen Angebote, dass man denen, dass man die irgendwie so ein bisschen satt ist. Oder satt hat, genau.
Habt ihr das denn letztes Jahr so gemacht?
Nee, tatsächlich. Ich habe das auch nicht gemacht. Ich kenne Freunde von mir, die das gemacht haben, die dann gesagt haben, so, wir schalten uns jetzt dazu und machen ein gemeinsames Zoom-Iftar, wo jeder irgendwie zeigt, was er gekocht hat. Finde ich so ein bisschen sehr infantil. Das habe ich von einigen mitbekommen. Dann habe ich mitbekommen, dass einige dann während des Kochens irgendwie per Zoom sich unterhalten haben. Also es sind alles, also es ist alles legitim, kann man alles machen. Aber für mich persönlich ist, weiß ich nicht, ich finde das merkwürdig, muss ich echt sagen.
Ja, also ich würde es machen, weil ich ja auch umgezogen bin. Aber ich würde es auch nur machen, wenn ich weiß, da sind jetzt auch wirklich Freunde dabei, die ich sowieso schon lange nicht gesehen habe und die auch wirklich in Deutschland verteilt leben. Und dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dass man wirklich aus verschiedenen Orten zusammenkommt. Ansonsten würde ich, glaube ich, mich auch eher so in kleinen Gruppen, also je nachdem, was bis dahin möglich und erlaubt ist, treffen. Also da geht es, glaube ich, nicht um die große Zahl, sondern einfach darum, dass man gemeinsam essen kann. Und ob es dann eine Person ist oder fünf, ich glaube, damit kann man leben, dass es dann in diesem Jahr nicht so eine große Runde wird.
Ja, definitiv. Doch schon. Ja.
Oder man macht es draußen, wenn das Wetter es erlaubt. Ja. Ich wollte noch auf einen Punkt zurück. Da muss ich jetzt noch mal kurz überlegen. Okay, das muss dann rausgeschnitten werden. ja, genau. Ich wollte noch mal zum Punkt Corona und Ramadan kommen. Mhm. Also für mich hat der Monat, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich nicht eine andere Bedeutung, aber ich glaube, ich würde meinen Schwerpunkt auch so ein bisschen darauf legen, so ein bisschen aufzutanken im Hinblick auf diesen Lockdown einfach, dass der einen ja doch sehr
mitgenommen hat.
Also doch sehr an einem gezerrt hat und Kräfte geraubt hat und dass man auch da wieder ein bisschen zu Kräften kommt und sich denkt, das ist vielleicht auch eine Zeit, in der man möglicherweise auch geprüft wird und in der man vielleicht auch hoffen kann, dass es wieder bessere Zeiten gibt.
Ja, also das Verhältnis zur Hoffnung, das ist halt auch immer so ein Problemfeld, finde ich, bei vielen. Also ich glaube, das klingt jetzt sehr konträr zu meinem eigentlichen Verständnis von Hoffnung, aber ich finde, Zuversicht ist immer die sicherere Variante, also die transparentere und vor allem auch die stabilere. Hoffnung hat immer sowas, ja, Schlaraffenlandartiges.
Sentimentales auf jeden Fall.
Genau. Es ist sentimental. Es ist so die rosa Wolke, die es eigentlich nicht gibt. Sie ist schön und sie ist erstrebenswert und füttert Optimismus auch, aber Zuversicht ist so, ey, das geht gut aus, koste es, was es wolle. Mhm. Ich setze mir das Ziel und ich arbeite darauf hin und man hat halt so seine Ups und Downs. Man also der, ich glaube, der Gläubige und der Mensch generell ist wie die Strömung des Meeres und mal nähert man sich dem Festland und dann wird man auch wieder mitgerissen in die weiten Tiefen des Ozeans. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man mit Zuversicht aufs Land zusteuert. Also, dass man irgendwie den Kurs hält, mal abkommt, aber dann auch wieder zurückfindet und nicht mit der Strömung wieder zurückgezogen wird. Und wenn man sein Konzept von Hoffnung vielleicht gerade in diesen Tagen überdenkt und dann nochmal die Hoffnung allein auf den Schöpfer setzt, aber mit Zuversicht den Weg geht, dann hat man, glaube ich, auch eine gesunde Mischung. Also dann wird man auch gerade von Enttäuschung vielleicht bewahrt, gerade wenn man diesen Aspekt der Prüfung auch mit hineinzieht und sagt, okay, ich habe dieses Jahr dies und jenes erlebt und jetzt muss es mal langsam ein Ende finden. Und bestimmt wird sich das ändern nach Ramadan, was ja auch ein guter Ansatzpunkt ist. Aber ich glaube, wenn man sich mehr damit beschäftigt, welche Schritte man geht, um bestimmte Prüfungen zu überstehen und wie man diese dann auch irgendwo spirituell und dann auch handlungsbasiert lösen kann, diese Prüfungen oder überstehen kann, hat man, glaube ich, auch ganz viel mitgenommen am Ende. Also, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, was du eben erklärt hast. Mhm.
Ja, es hört sich schön an. Ich denke gerade noch nach über deine
Sätze. Ja, alles gut.
Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Ja, also ich habe jetzt, also ich würde jetzt nicht erwarten, dass es nach Ramadan sofort anders ist oder so, aber dass man da in dem Monat einfach Kraft schöpfen kann.
Ja.
Ja, auch zu wissen, dass es weitergeht und dass es ja, dass man mit seinen Gebeten und Bittgebeten ja auch zuversichtlich sein kann, wie du gesagt hast.
Ja, das Verlassen auf Allah ist, glaube ich, schon eine wichtige Komponente, die man da sich da auch antrainieren kann, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Das muss man aber auch manchmal annehmen können oder sich darauf einlassen können. Das ist manchmal ist man ja auch so ein bisschen verschlossen dem gegenüber, weil man.
Der Mensch liebt das schnell Eintreffende,
Genau.
Aber es gibt ja auch einen Hadith vom Propheten Salat al-Salam, in dem er sagt, dass Allah die Tat am liebsten ist, die kontinuierlich und die kontinuierlich durchgeführt wird, so klein sie auch sein mag. Also da merkt man halt auch, wie wichtig Rituale und Stabilität und Kontinuität vor allem haben. Und dass es doch lange dauert, bis man vielleicht auch seine Erträge sieht, aber man sieht sie irgendwann. Also, da ist Hoffnung gar nicht mal so schlecht als Puffer. Ja.
Das genau. Gibt es denn bestimmte Rituale, die ihr, wo ihr den Schwerpunkt drauf legt im Ramadan? Oder hat sich das im Laufe der Jahre geändert? Oder ergibt sich das so innerhalb des Monats?
Ich glaube, das ist jedes Jahr ein wenig unterschiedlich. Ich glaube, wenn man jünger war, da ging es wahrscheinlich echt darum, okay, man hat es geschafft, dass man es ausgehalten hat, nicht zu essen und nicht zu trinken. Und dann sich irgendwie am Abend den Bauch vollzuschlagen. Mit zunehmendem Alter werden natürlich andere Dinge wichtig. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man es jetzt auch so erwähnt, weil das bei ganz vielen Menschen tatsächlich so der Fall ist. Also von außen ist ja die Wirkung so nach Motto, man verzichtet auf Essen und Trinken und geht ein wenig dann beten. Aber so ist es ja halt nicht. Und je älter ich geworden bin, desto mehr und mehr hat man sich dann wahrscheinlich, kann ich das für alle sagen, mit der Spiritualität dann und mit dem Schöpfer sich auseinanderzusetzen, dass man darauf mehr den Fokus legt und weniger darauf, was es am heutigen Abend zu essen und zu trinken gibt. Das kann ich sagen. Was mir auch aufgefallen ist, man wird, vielleicht ist es auch typisch entwicklungspsychologisch so, dass man mit vielen Menschen, dass man Konflikte, die man vorher als Konflikte gesehen hat, nicht mehr so mit der Intensität wahrnimmt. Das ist auch was ich beobachte, dass ich bei ganz vielen Dingen sage, ach, Schwamm drüber oder ach, ist jetzt auch egal. Ich glaube, das ist auch etwas, was im Ramadan bei ganz vielen wahrscheinlich der Fall ist. Und was...
Ja, man reift.
Man reift, genau. Mhm. Das ist der Punkt. Dass man, wie gesagt, so grundsätzlich so sein Verhalten in Frage stellt. Sei es ganz banale irdische Dinge wie, brauche ich wirklich 5 Winterjacken oder brauche ich wirklich, schon ein neues Laminat oder brauche ich wirklich ein neues Sofa schon oder ist das eigentlich ja schon gut? Vielleicht sollte ich bei manchen Produkten, die ich kaufe, darauf achten, dass das vielleicht Bioprodukte sind, Fairtrade, vielleicht sollte ich häufiger spenden. Wo kann ich spenden? Also ich glaube, dass eher solche Themen dann dass man darauf dann den Fokus legt, also auf Themen wie Solidarität, Empathie und mehr Spiritualität.
Ja, man lernt nicht mehr auf ganz so vielen Hochzeiten zu tanzen, das stimmt. Das ist auch der Fall. Also gerade was diesen Spendenaspekt angeht, finde ich, sind so viele Sachen im eigenen Umfeld, mit denen man was bewirken könnte oder bei denen man sich beteiligen könnte, die durch große Kampagnen untergehen. Ne? Also ich glaube, es ist legitim für bereits etablierte Projekte was zu tun, aber man kann immer mal wieder irgendwem unter die Arme greifen. Und das unterschätzt man. Und es heißt ja nicht umsonst, dass Allah Ta'ala denjenigen die Lasten nimmt, der seinem Bruder die Lasten genommen hat. Oder dass der Mensch am nützlichsten ist, der der Schöpfung am nützlichsten ist. Also ich glaube, man unterschätzt manchmal kleine Beiträge, die man in seinem unmittelbaren Umfeld leisten kann. Ne? Und sei es, wie Elvedin sagt, ein empathischer Satz oder ein Streit, auf den man nicht eingeht. Oder vielleicht ein Mensch, dem man doch irgendwo ein Lächeln schenkt. Also es sind viele Kleinigkeiten, die doch einen Unterschied machen können. Und das sind auch alles Rituale. Man unterschätzt das manchmal, das sind auch alles Rituale, die man durchaus in den Alltag einbauen kann. Es gab mal eine Reportage über eine Frau in Indonesien, meine ich. Und die hat jeden Tag aufgeschrieben, was sie gemacht hat. Und für uns ist es vielleicht andersrum auch möglich, so eine To-Do-Liste aufzustellen. Also was will ich heute erledigt haben und was könnte ich dann halt bis Ende Ramadan schaffen, was könnte ich bis Ende Ramadan alles gespendet haben oder was könnte ich bis Ende Ramadan dann gelesen haben, wenn ich wie Elvedin lesen würde. Ja, ich meine, solange man das alles für den Schöpfer tut, hat es auch einen positiven Effekt und man gewöhnt sich das auch an, weil man denkt, okay, ich bin einerseits mit mir selbst zufrieden, aber ich weiß, er wird auch irgendwo mit mir zufrieden sein, weil ich es für ihn getan habe. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch ein schöner Side-Effekt, den man hat, wenn man sich drauf einlässt.
Ja. Ja, ich denke, Gemeinschaft und sich gegenseitig Gutes tun, das ist ja eigentlich auch das, was Ramadan ausmacht. Mhm. Also abgesehen vom Fasten, das Fastenbrechen wird ja in der Regel
in der Gemeinschaft.
Jenseits von Corona in der Gemeinschaft verbracht und die Gebete, die man in der Moschee verbringt, werden ja auch, also beziehungsweise das Essen findet ja oft auch in der Moschee statt und dann wird zusammen gebetet und dann wird ja bis in die Nacht.
Ich glaube, man muss sich dieses Jahr auch den Privilegien bewusst sein, also wer eine Familie hat, ob das jetzt Kinder und der Partner ist oder ob man noch als Jugendlicher bei den Eltern noch wohnt und mit Bruder und Schwester, da sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, man hat wirklich dieses Jahr und auch letztes Jahr ein Privileg gehabt, dass man noch ein Gefühl von Gemeinschaft haben konnte. Aber ich kenne auch einen guten Kumpel von mir, der ist alleine, also der kann nicht mit seiner Familie oder mit anderen Leuten irgendwie das Fasten brechen gemeinsam. Wir gehen gut jetzt nach Regeln, ist das immer natürlich was anderes. Dann kann man sich vielleicht mit 1-2 Personen treffen, dann geht das aber auch nicht mehr. Je nach, ne, wie die Corona-Regeln es zulassen. Also da muss man sich wirklich dieses Jahr sich diesen Privilegien bewusst machen.
Ja, und dankbar sein. Und
definitiv dankbar sein, genau.
Ja.
Liebe Miriam, lieber Elvedin,
Das war wirklich ein sehr schönes Gespräch mit euch. Ich hoffe, ihr habt noch schöne letzte Ramadan-Tage und geht auch mit einem positiven und guten Gefühl aus diesem Monat raus. Das Gleiche wünsche ich euch da draußen. Bis bald. Salam.